Eltern als Feigling. Ich bin einfach in eine unerwartete, auch schwierige Situation hineingekommen, wo ich das Gefühl habe, dass es wichtig ist, nicht überstürzt zu entscheiden, sondern wirklich das zu reifen, dass es wirklich auch einen tragfähigen Weg gibt.
Bei euch im Rücktrittsschreiben, das ja Anfang Juni bekannt worden ist, hat es Erklärungen drin gehabt, warum das ihr zurücktretet. Erklärungen, die man sogar kann sagen kann, sind ziemlich intime Erklärungen. Die haben nämlich gesagt, warum. Die haben Halt bei einer Frau gesucht, wegen der Belastung vom Amt. Die Erklärungen haben zwar etwas erklärt, umgekehrt aber neue Fragen aufgeworfen. Warum habt ihr so intime Erklärungen abgegeben damals?
Ich habe mir einfach gesagt, dass ich möglichst offen möchte, das darlegen, wieso als ich zurücktrete. Vor allem ist es mir im Vordergrund gewesen, dass mir wichtig ist, dass das Kind einmal sein Vater kann können. Und von dort her habe ich das möglichst offen erklärt. Es ist mir damals schon bewusst gewesen, dass das viele neue Fragen aufwirft. Aber auf die kann ich einfach auch nicht eingehen, weil es viel auch in den Persönlichkeitsbereich geht.
Aber hättet ihr nicht einfach einmal zurücktreten können und vielleicht erst zu einem späteren Zeitpunkt weitergehende Erklärungen abgeben?
Ich habe einfach gedacht, ich will sicher der sein, der es sagt und nicht, dass irgendwie auf irgendeinem Weg ein Gerücht aufkommt und ich musste reagieren. Ich wollte selber den ersten Schritt tun und auch wirklich dazu stehen.
Ein weiterer Punkt, der im Rücktrittsschreiben viel zu diskutieren gegeben hat in der Öffentlichkeit, war das, dass ihr euch selber als Versager quasi bezeichnet habt. Ein breiter Teil der Öffentlichkeit hat das anders wahrgenommen. Warum habt ihr euch als Versager gefühlt?
Ich habe also zwei Ebenen, die zusammenhängen. Das erste ist, dass ich versagt habe in dem Sinn, dass ich ein Versprechen von einer Lebensentscheidung mich in der zölibatären Lebensform ganz so als Priester kann einsetzen für die Kirche, dass ich das nicht gehalten habe. Und das ist ein Versagen, weil ich das, die Entscheidung nicht durchziehen konnte. Und das hat zur Folge gehabt, was ich als zweite Ebene vom Versagen anschaue, dass ich zurückgetreten bin und so das, was ich an sich versprochen habe, jetzt auf längere Zeit als Bischof hier zu wirken, mich einzusetzen, nicht halten konnte.
Ein weiterer Punkt, der mit eurer Person zu tun hat und wichtig ist, ist natürlich die berufliche Zukunft. Was kann der Bischof Vogel machen, der jetzt nicht mehr Bischof ist? Was kann er noch schaffen?
Das ist eine Frage, die ich noch nicht beantworten kann, weil ich hier in der nächsten Zeit werde müssen suchen. Ich habe die Absicht, im ausserkirchlichen Bereich eine Aufgabe zu suchen, wo ich da etwas von meiner Erfahrung, etwas von meinen Fähigkeiten kann einsetzen kann, mit Menschen, in der Begleitung, in der Beratung, in irgendeiner Form.
Wenn ihr ja nicht heiraten würdet, wäre es ja denkbar, dass ihr weiterhin in irgendeiner Form einen kirchlichen Dienst würdet ausüben. Hat die Kirchenleitung euch gegenüber in dieser Hinsicht Wünsche ausgesprochen?
Ich bin völlig frei. Und es sind keine direkten Wünsche und Erwartungen formuliert. Es ist einfach von verschiedenen Seiten aus kirchlichen Kreis von der Leitung Bereitschaft da, mir so oder so zu helfen.
Aber im Extremfall könnte es sein, dass ihr arbeitslos würdet.
Das ist durchaus ein realistisches Bild.
Der ganze Rücktritt von euch, der überraschende Rücktritt, hat natürlich vor allem auch in der Öffentlichkeit Reaktionen erzeugt, das ist ja klar. Tausende, ja nein, wir müssen wahrscheinlich sogar sagen, Millionen von Menschen haben euch der Hoffnungsträger gesehen. Die sind auch zudem stilisiert worden als junger, neuer Bischof. Viele Erwartungen und Hoffnungen sind da gewesen, die haben ihr jetzt enttäuscht. Ist das eine grosse psychische Belastung für euch?
Das ist eine grosse psychische Belastung für mich. Weil ich das ja nicht wollte. Auf der anderen Seite hatte ich auch häufig das Gefühl gehabt, die Art von Hoffnungen und Erwartungen, die sind gar nicht realistisch und auch gar nicht gesund, wenn man das so in einen Mensch oder in so verschiedene Menschen einfach einprojiziert, alle Sehnsüchte vom eigenen Leben. da drin einlegt, das dreht nicht. Und gerade jetzt vom Glaubensmässigen habe ich immer, wenn wieder so angesprochen worden bin, habe ich den Leuten probiert zu sagen, dass es wichtig ist, dass wir auf Gott hoffen, nicht auf Menschen, weil jeder Mensch kann enttäuschen.
Habt ihr das am Anfang, bevor ihr das Amt angenommen habt, gewusst, dass ihr zu so einem Hoffnungsträger stilisiert könntet werden? Oder seid ihr dort vielleicht auch ein bisschen naiv in so einem Amt rein?
Ich habe das erst gemerkt, wo meine Wahl publiziert worden ist, dass ich sehr stark in die Rolle reinkomme. Und das war mir auch ein Stück unheimlich gewesen. Ich habe gemeint, ich könne ja auch mich besser innerlich davon distanzieren, aber das ist auch etwas, weil es so suggestiv ist und so mit dem Unbewussten von den Leuten zu tun hat, das geht auch selber ins Unbewusste nie. Das ist nicht etwas, wo man mit dem Willen kann klären und sich davon halten.
Nach eurem Rücktritt hat ja ein breiter Teil von der Öffentlichkeit vor allem mit Forderungen reagiert, jetzt soll man den Pflichtzölibat abschaffen, es hat Petitionen gegeben. Glaubt ihr, dass aufgrund von dem, was jetzt passiert ist, eine Diskussion über eine Pflicht Zölibat jetzt wirklich auch wieder nötig wird?
Die Diskussion, denke ich, ist schon lange nötig, auch unabhängig von meiner persönlichen Geschichte. Und mich denke, wir haben einfach noch nicht die Form gefunden, wie man wirklich über das reden kann, weil es geht ja nicht einfach nur um Forderungen, um Meinungen, sondern es geht auch um einen Austausch vom Sinn vom zölibatären Leben und auch von der Möglichkeit, dass eben auch Verheiratete könnte ordiniert werden. Und da habe ich auch immer mehr gemerkt, dass uns in der Kirche so die richtige Kommunikationsform auch fehlt. Und da gibt es so Aktionen, die ich mehr so als Hilferuf anschaue, aber wo ich noch nicht sehe, dass die wirklich auch die Frage könnten weiterbringen.
Aber für euch persönlich wäre das zölibatäre Leben nicht unbedingt zwangsläufig verknüpft mit dem Priesteramt?
Nein, da sehe ich wirklich beide Wege.
Dir habt in einem Schreiben selber gesagt, dass ihr den Zölibat als sinnvolle Lebensweise anschaut, seid jetzt aber eigentlich gleich ein bisschen daran gescheitert. Müsstet ihr das gegenüber der Öffentlichkeit nicht noch erklären, ein bisschen deutlicher?
Ich kann es mit einem Vergleich machen. Also, ich denke, auch wenn jemand den schmerzlichen Prozess von einer Scheidung durchmachen muss, heisst das nicht, dass so eine Person dann sagt, eine Ehe hat keinen Sinn. Also, so ist es auch ähnlich bei mir. Nach meiner Überzeugung ist die zölibatäre Lebensform wirklich eine sinnvolle und kann eine erfüllte Lebensweise sein. Und ich kenne eben auch viele Priester und Ordensleute, die mir das auch zeigen.
Also in dieser Frage von verheirateten Männern, vielleicht sogar auch in der Frage des Pflichtzölibat, gehört man bei euch einen gewissen fortschrittlichen Geist, das, was man euch auch immer, sage jetzt auch mal, ein bisschen angedichtet hat. Umgekehrt habt ihr euch beim Rücktritt zum Teil auch sehr kirchentreu und konform verhalten. Ihr habt die Schuld auf euch genommen, gesagt, die Kirche kann nichts dafür, ein bisschen vereinfacht dargestellt. Seid ihr allenfalls gar nicht der Progressivbischof, den man in euch immer gesehen hat?
Ich habe von mir nie behauptet, ich sei progressiv. Ich habe Mühe mit so Klischee, progressiv und konservativ. Ich habe viele Seiten in mir, wo ich auf überlieferte Werte und mir die viel bedeutet, ich fühle mich da nicht auf einer Seite.
Dann hat die Öffentlichkeit ein falsches Bild gehabt von euch?
Die das so aufgefasst haben, ja, die hätten mich nicht, wären mir nicht gerecht worden.
Die sind ja mit sehr viel Lob und mit viel Vorschusslorbeeren überhäuft worden, haben dann aber eigentlich das Bild meiner Meinung nach kaum je auch dementiert.
Ich habe schon probiert zu dementieren, aber es ist nicht übergekommen.
Im Rücktrittsschreiben schreibt ihr ja auch von Belastungen, die euch in diesem Amt sehr stark geblockt haben. Was waren das für Belastungen gewesen?
Über das eine haben wir schon ein bisschen geredet, wo mir jetzt erst vor allem im Nachhinein so bewusst worden ist, Das ist so, dass ein Bischof eine Projektionsfigur ist, wo mit ganzen Haufen Wünschen und Erwartungen gefüllt ist. Und das hat auch ein Stück eben im Unbewussten einen Druck gegeben. Und eine zweite Belastung ist so die schwierige Frage von der Personalsituation im Bistum, dass es immer weniger Priester gibt und man da auch immer dazu zu schwierigen Lösungen kommen müssen, dass auch Laien, die in der Seelsorge sind, nicht können, voll auch den sakramentalen Dienst ausüben, nicht können ordiniert werden. Das hat mich auch sehr, sehr bedrückt. Es ist auch die ganze Frage von der Polarisierung in der Kirche, wo ganz unterschiedliche Erwartungen da sind. Und was mich auch zunehmend bedrückt hat, ist, dass es so schwierig ist, aus diesen innerkirchlichen Fragen rauszukommen. Und dass wir zu wenig Zeit und Kraft haben, auch zu überlegen und zu suchen, was ist wirklich der Auftrag von der Kirche heute, unserer Gesellschaft, dass der Glaube an Jesus Christus, die Botschaft vom Evangelium auch kann Menschen ansprechen und Menschen eine Hoffnung geben.
Seid ihr mit diesen Belastungen vielleicht auch ein bisschen stark allein gelassen worden?
Da habe ich nicht das Gefühl. Ich habe mich im Alltag nicht einsam gefühlt. Es hat immer wieder auch einsame Momente gegeben, wo zu jeder Führungsaufgabe in dieser Art auch gehört, wo ich gemerkt habe, also jetzt kommt es auf meine Entscheidung an. Also die kann man nie mehr abnehmen und zu der muss ich vollstehen. Das bringt schon ein Stück Einsamkeit. Aber so im menschlichen Bereich, da habe ich einen Haufen Unterstützung und Freundschaft gefunden.
Euer Vorgänger, der Bischof Otto Wüst, ist im Amt eigentlich auch ziemlich krank geworden wegen der Belastungen. Der Vorgänger vom Bischof Wüst, der Anton Henki, ebenfalls. Ihr seid jetzt auf eure Art quasi in diesem Amt gescheitert. Müsste man nicht einmal grundsätzlich über das Bischofsamt von der Struktur her diskutieren, weil das scheinbar einfach die Bischöfe krank macht?
Es macht nicht alle Bischöfe krank. Es gibt ganz viele, die das über Jahrzehnte hinaus auch gesundheitlich gut vertragen. Aber ich habe schon den Eindruck, dass wir von verschiedenen Seiten her auch über das Amt müsste nachdenken, wie wir es ausgestaltet, dass auch so die Frage von der Kompetenz, vom eigenen Spielraum im Gesamten von der Weltkirche auch könnte grösser werden. Auf der anderen Seite, dass wir in einem grossen Bistum auch mehr Führungskompetenz auch kann delegieren in Regionen. Das denke ich, da muss man schon drüber reden.
Wenn Sie sagen, die Kompetenz auch in der Weltkirche grösser werden, meinen Sie damit, dass eigentlich der Bischof in Bezug auf die Ortskirche wieder mehr Kompetenzen müsste haben in Bezug auf Rom?
Ja, dass man da
weniger Zentralismus
hat. Ja.
Habt ihr denn die Kompetenzen, die ihr als Bischof gehabt habt, wahrgenommen? Habt ihr auch eure Führungsverantwortung wahrgenommen? Oder seid ihr dort vielleicht ein bisschen zu schwache Figur gewesen?
Das ist schwierig von sich selber zu sagen. Das müssten Sie Leute fragen, die mit mir zusammengearbeitet haben. So nach meinem Eindruck habe ich das Gefühl, für die normalen Abläufe vom Leben im Bistum habe ich eigentlich recht klar geführt und da habe ich das Gefühl, das ist recht ordentlich gegangen. Wo es schwieriger ist, das ist, wenn man Führung versteht, auch als jemand, wo weitergehende Ziele hat, wo ein Bild hat, wie kirchliches Leben sich soll weiterentwickeln soll. Da bin mir mehr hilflos vorgekommen. Aber auf der anderen Seite habe ich auch die Überzeugung, dass das nicht einfach einen allein kann kommen und sagen, so ist es jetzt, sondern das ist etwas, wo man Formen finden muss, wie man das zusammen auch erarbeiten kann.
Etwas vom Unmöglichen am Bischofsamt, denkt mir, ist doch das, dass jemand gewählt wird und nachher muss er es können. Ihr habt euch jetzt nach relativ kurzer Zeit von diesem Amt wieder verabschiedet. Ist das, was ihr erlebt habt, vielleicht ein Beispiel dafür, dass man unbedingt eine Probezeit für Bischöfe einführen
müsste? Ich glaube nicht, dass das realistisch ist. Das ist in so einer Berufung, in so ein Amt hinein, das ist einfach mit einem Risiko auch verbunden. Das ist auch bei anderen öffentlichen Leitungsämtern, sei es in einem Regierungsrat oder Bundesrat auf höherer Ebene, ist das ja ähnlich. Das ist mit einem Risiko verbunden, wo man erst nachher kann sagen, wie es rausgekommen ist.
Das, was jetzt im Moment gerade im Vordergrund steht in eurem Leben, ist also sicher jetzt mal die Geburt vom Kind, plus die berufliche Zukunft von euch. Wie geht es jetzt so in den nächsten Tagen bei euch weiter?
Ich werde mich auf den persönlichen Bereich auch müssen konzentrieren. Und es sind erste Überlegungen und Schritte für Abklärungen, was ich auch weiter arbeiten kann, nötig. Das braucht auch noch viel Kraft. Und darum muss ich mich auch wieder aus der Öffentlichkeit auch zurückziehen. Ich kann da nicht jeden Tag irgendwo ein Interview geben. Ich muss auch die Kraft jetzt für meine Schritte auch zusammenhalten.